George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind gestorben und stehen vor Gott. Gott fragt, woran glaubst du? Bush, ich glaube an den freien Handel, ein starkes Amerika, die Nation. Gott ist beeindruckt. Komm zu meiner Rechten. Gott wendet sich an Obama. Was glaubst du? Obama, ich glaube an die Demokratie, an die Hilfe für die Armen, an den Weltfrieden. Gott ist sehr beeindruckt und sagt, komm zu meiner Linken. Dann fragt er Trump, was glaubst du? Trump, ich glaube, du sitzt auf meinem Stuhl. Soweit ein sicher nicht gerade unbekannter Witz, den wir natürlich sofort auf die negativen Persönlichkeitseigenschaften dieses ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten beziehen und schlimmstenfalls des zukünftigen. Und vielleicht hat der eine oder andere auch das passende Wort im Kopf, was diese Charaktereigenschaften auf den Punkt bringt. Größenwahn. In diesen Tagen und Wochen fällt uns dazu wahrscheinlich ein weiterer Präsident ein, den man ganz gut in diesen Witz integrieren könnte. Allerdings mussten wir auch lernen, dass uns solche Witze im Halse stecken bleiben können, wenn wir die Folgen dieses aktuellen Größenwahns sehen. Dabei ist die Reihe in der menschlichen Geschichte beliebig lang fortzusetzen mit diesen Best-of- oder vielleicht besser gesagt Beast-of-Menschen vom Schlage eines Putins. Es finden sich heute und gestern viele Beispiele. Die Großen stehen in den Geschichtsbüchern oder werden gerade mal von den Medien einen Moment lang beachtet. Kim Jong-un, Bashar al-Assad, Lukaschenko, Stalin, Hitler, Mao, Ortega, Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi. Oder auch mit einem weiten Sprung zurück und viele hunderte weitere auslassen. Claudius Caesar Augustus Germanicus, Nero. Genannt Nero. Natürlich haben solche Persönlichkeiten die Wissenschaft immer schon interessiert, vor allem die Psychologie. Was waren das für Menschen? Was geht und ging innerlich in ihnen vor? Dabei war sehr schnell klar, es fehlte keinem von ihnen an Intelligenz. Nero und viele seiner Nachfolger galten sogar als überdurchschnittlich intelligent, aber gleichwohl als grausam und unberechenbar. Aber Größenwahn? Wahn, das ist doch was für den Psychiater. Die ticken wohl nicht richtig, wie der Volksmund wohl etwas lax sagen würde. Die Psychologen, die sich aus umfangreichen Quellen etwa mit diesem Nero beschäftigten, kamen jedoch zu dem Schluss, dass diese Menschen keineswegs nach der gebräuchlichen, in der Medizin gebräuchlichen Definitionsliste, die heißt der sogenannten internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, können wir gleich wieder vergessen, jedenfalls nach dieser Liste waren sie keineswegs außergewöhnlich krank. Es mag jedoch durchaus überraschen, Psychologen haben die genannten Eigenschaften wie auch verschiedene Süchte für ganz normal gehalten. Eben menschlich. Herrschsucht, Geltungssucht, Eifersucht, Luxusliebe, Verschwendungssucht, Vergnügungssucht, Rachsucht, Gewaltbereitschaft. Und so beschreibt unser heutiger Predigttext aus dem Baukasten des Menschseins etwas durchaus sehr Aktuelles und hält uns andererseits den Spiegel vor, in den wir sicher lieber nicht oder nur sehr ungern hineingucken. Es steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 10 in den Versen 35 bis 45.
Ich muss tatsächlich einen Lehrer korrigieren. Es ist das Markus-Evangelium. Tut mir leid. Also der Text steht bei Markus, Kapitel 10, 35 bis 45, unter dem Titel »Vom Herrschen und vom Dienen«. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: »Meister, wir wollen, dass du etwas für uns tust, um was wir dich bitten werden.« Er sprach zu ihnen: »Was wollt ihr, dass ich für euch tue?« Sie sprachen: »Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit.« Jesus aber sprach zu ihnen: »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?« Sie sprachen zu ihm: »Ja, das können wir.« Jesus aber sprach zu ihnen: »Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.« Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: »Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.«
Ja, wie wir wissen, machen Lehrer ja keine Fehler. Der Paralleltext, fast genauso, steht dann im eben erwähnten Matthäus-Evangelium. Drei Gedanken zu diesem vielleicht unangenehmen Text. Zum Ersten: Jünger und Jüngerinnen sind und bleiben Menschen. Ein Zweites: Jesus ist Mensch unter Menschen. Und ein Drittes: Dienst ist das Ziel der Gnade. Jüngerinnen und Jünger sind und bleiben Menschen. Das klingt so selbstverständlich. Wie wir wissen, ist die Bibel kein vom Himmel gefallenes Buch, sondern von Menschen zusammengestellt, die darum gerungen haben, welche Texte mit den Erfahrungen mit Gott in diesen Sammelband Bibel aufgenommen werden sollten. Das hat durchaus ein paar Jahrhunderte nach Christi Geburt gedauert und die Ereignisse, die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich ausgefallen, wie uns schon ein flüchtiger Blick in eine evangelische und eine katholische Bibelausgabe zeigt. Unser heutiger Predigttext ist in alle Bibelausgaben und, wie ich sagte, noch doppelt aufgenommen und wird gleich eben von diesen zwei Evangelisten wörtlich berichtet. Aber mal ehrlich, hätte man diesen Text nicht besser weglassen sollen? Zeichnet er nicht ein Bild von den Jüngern Jesu, das sie nicht gerade gut aussehen lässt? In ihrem maßlosen, ja vermessenen Auftreten. Offensichtlich begriffen sie sich als die christliche Elite, die wir dann auch später achtungsvoll als Apostel, als direkte Gesandte des Herrn bezeichnen. Aber als solche hatten sie offensichtlich kein Problem damit, ihrem Chef mit einer geradezu unverschämten Bitte gegenüberzutreten. Innerlich überzeugt davon, dass sie als Elite auch selbstverständlich elitäre, besondere Ansprüche stellen dürfen. So fragten sie gar nicht erst vorsichtig und achtungsvoll. Jesus, bitteschön, sollte nur tun, was sie wollen. Die anderen 10 Mitbrüder oder vielleicht auch Elitebrüder spielten scheinbar keine Rolle in ihrem Denken, denn es gibt nun mal nur einen rechten und einen linken Platz neben Gott. Eben selbstverständlich reserviert für Jakobus und Johannes. Obama war ja noch nicht geboren. Als die anderen das mitbekamen, wurden sie unwillig, so heißt es dort. Anders gesagt, sie waren verständnislos über die Forderungen ihrer Kollegen. Na also, 10 gute Jünger und 2 Ausfälle, das ist doch eine gute Quote. Aber waren diese 10 anderen tatsächlich aus einem anderen Holz geschnitzt? Vermutlich nicht. Und nur deshalb, weil sie vielleicht selbst bei der Platzvergabe gerne auch ein Wörtchen mitreden wollten, erhoben sie Einspruch. Vielleicht war der eine oder andere unter ihnen ja auch geeigneter als Jakobus und Johannes aus dem Zebedäus-Clan. Der Evangelist Markus erwähnt übrigens noch, dass Mama Zebedäus sich für ihre Jungs einsetzte. Wen kann das als Eltern überraschen? War übrigens Matthäus. Könnt ihr, so fragt Jesus, mein Lebensprogramm genauso durchführen wie ich? Auch darüber mussten sie nicht lange nachdenken. Na klar können wir das, null Problemo, Jesus. Wie hätten wir uns an ihrer Stelle verhalten? Vielleicht hätten wir Johannes und Jakobus ebenfalls zugerufen, nun bleibt mal auf dem Teppich. Ganz schön unverschämt, was ihr da fordert. Etwas mehr Demut stünde euch gut an. Aber sind wir über diese spontanen Worte hinaus wirklich so weit innerlich entfernt von den beiden? Gehört nicht auch zu unserem Denken ein Verständnis von oben und unten, verbunden mit einer eigenen, oftmals überheblichen Einschätzung unserer Fähigkeiten? Bin ich nicht näher dran an Jesus als meine Schwestern und Brüder? Übernehme ich nicht die wichtigere Aufgabe in einer Gemeinde als diejenigen, die, sagen wir, für die Abfallentsorgung, für die Raumpflege, für den Blumenschmuck sorgen? Sind in unseren Augen nicht Ulrich Pazani, Jürgen Werth, Billy Graham, die Großen im Reich Gottes? Die haben doch viel mehr und viel mehr Richtiges zu sagen. Bei denen muss man doch im Gottesdienst gewesen sein. Und blicken wir nicht auch im Alltag auf den BMW-Fahrer der schicken 7er-Reihe etwas anders als auf die Fahrerin mit dem alten Golf 3? Gehört der bewundernde Satz, aus dem ist was geworden, nicht auch in unsere Größenvergleiche, besonders auch von Eltern? Bewerten wir nicht Menschen nach ihrer Schulbildung, ihren Berufspositionen und ihrer Stellung auf der Karriereleiter und wissen uns selbst einzuordnen? Ist mehr haben wollen nicht oft auch unser verborgener innerer Antrieb, nicht nur am Mehlregal? Und wer würde nicht gern über sein Grab hinaus in den Geschichtsbüchern dieser Welt verewigt sein, noch in fernen Zeiten, wenn nicht nur die Ururenkel längst die Omas und Opas vergessen haben? Vielleicht gehören wir ja nicht zu den Top 12 der Jüngerinnen und Jünger, aber sind uns diese Wesensmerkmale des Menschseins nicht durchaus sehr vertraut? Haben wir sie wirklich nur bei anderen beobachtet? Wir alle diese Fragen und die vielleicht mit ihnen verknüpften mit Nein beantworten kann, könnte nun eigentlich den Gottesdienst verlassen. Der Prediger heute Abend bleibt allerdings mit einem zweiten Gedanken. Jesus ist Mensch unter den Menschen. Was soll Jesus mit solchen Menschen anfangen, mit uns anfangen? Nur zu gut kennt er seine Pappenheimer, wie so ein Sprichwort sagt, das ihr vielleicht noch kennt. Die Pappenheimer waren übrigens eine militärische Elitetruppe, die an der Seite des Herzogs Wallenstein zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges kämpfte, wobei dieser berühmte Heerführer damals nicht ganz so sicher war, wie treu ihm diese Truppe stand. Das kann man nachlesen bei Friedrich Schiller in seinem Drama. Naja, heute ist wohl eher die Schillerstraße bekannt. Jesus kennt aber auch seine eigene, uns vielleicht überraschende Stellung. Er ist als Mensch der Diener Gottes. Er kennt seine Rolle und weiß, was ihm zusteht und was nicht. Was in Gottes Welt geschieht, ist Sache Gottes. Jesus ist zunächst einmal ganz Mensch, der sogar nicht gut genannt werden will. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Markus 10, 18. So kann auch die Reaktion Jesu auf den Größenwahn seiner Jünger nur auf den ersten Blick verwundern. Statt sie zornig, ob ihres ungemessenen Wunsches kurz und lang zu heißen, zeigt er sich wenig überrascht, nimmt sie quasi emotional in den Arm und geht auf sie ein. Er weiß, dass Jünger Menschen bleiben und wie Menschen denken und als solche unter den Gesetzen der Welt leben, auch wenn es nicht so sein sollte. An dieser Stelle fällt nun sein Satz, der nicht so ganz in den Zusammenhang zu passen scheint. Eben hat er noch über seine Jünger geredet und nun stellt er fest, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Plötzlich ist die große Weltbühne genannt. Ist das ein Wechsel des Themas? Ich bin sicher, Jesus hätte Putins Verhalten nicht überrascht. Treffend sind die Putins, Büsche, Trumps, Neros und wie sie auch heißen mögen und heißen werden, in diesem Satz beschrieben. Jene mal mehr, mal weniger lupenreinen Demokraten, denen natürlich das Wohl ihrer Völker viel wichtiger ist und wichtig ist, wie sie sagen. Aber sind wir vorsichtig damit, die Steine in die Hand zu nehmen? Diese Herrscher sind Menschen wie wir und wie Menschen zu beschreiben. Thomas Hobbes, der vor 434 Jahren geboren wurde, als Erzieher, Philosoph und Naturkundiger später sich einen Namen gemacht hatte, kam zu der nüchternen und auch schon damals nicht neuen Erkenntnis, der Mensch ist des Menschen Wolf. Sehr wahrscheinlich sind wir im Wolfsrudel weit unter den genannten Rudelführern und weniger verschlagen, aber gewiss aus keinem anderen Holz. Sind wir nicht auch häufig bemüht, die eigenen Vorteile für uns und unsere Familien zu nutzen und ein wenig höher in der Rudelstellung aufzusteigen? Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Tja, lieber Herr Jesus, geht das überhaupt? Willst du nicht aus einem Wolf eine Friedenstaube machen? Wie soll das gehen? Ein drittes. Dienst ist das Ziel der Gnade. Die etwas Älteren unter uns haben vielleicht das schon mal gehört. Es ist nicht von mir. So lautet ein Buchtitel des uns bekannten Pfarrers Adolf Grau aus dem Jahr 1989. Mit dem Predigttext ist er zu erläutern. Wir lesen in Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus selbst war der Dienende, der Beauftragte Gottes, der seine Pflicht am Kreuz erfüllte. Daraus erwuchs die Gnade Gottes für uns Menschen. Das ist der einzigartige Kern der christlichen Botschaft und ihrer Unvergleichbarkeit im Konzert der Religionen. Die durch Jesus erworbene Gnade ist der kostenlose Treibstoff der Christen, die zum Dienst berufen und befähigen. Diese Dienenden sind aber keine Untertanen, sondern Beauftragte der himmlischen Welt mit ganz verschiedenen Aufgaben in dieser Welt. Irgendein Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Wir kennen vielleicht das Lied. Anders gesagt, aus dem ersten Petrusbrief, und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wer etwas von Jesus über den Predigttext hinaus kennt, der weiß auch, dass dieser durchaus Ansprüche an die Bediensteten der Gnade Gottes stellt. Man denke nur an das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern und den Haushaltern. Sein Bestes geben im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, das ist angesagt, gerade in unseren Gemeinden und darüber hinaus. Aber in den Augen Jesu gibt es keine höherwertigeren Aufgaben, die uns das Recht geben, den einen oder anderen zu reduzieren und uns höher zu setzen. Und wer es dennoch einmal oder, seien wir ehrlich, häufiger mal in den Kopf bekommt und sich groß fühlt, wir haben die Worte Jesu dazu gehört. Damit fasse ich zusammen. Zum Ersten, Jünger und Jüngerinnen sind und bleiben Menschen. Das wollte auch übrigens der junge Martin Luther zunächst nicht wahrhaben. Er scheiterte an seinem eigenen Persönlichkeitsverbesserungsprogramm und wollte es nicht akzeptieren, dass es ihm als Christ nicht gelang, vor Gott zu bestehen. Aber dann drang er durch zum Verständnis der göttlichen Gnade. Und wir können ganz beruhigt sein. Als Christen sind wir unter den Gesetzen dieser Welt, aber oft ist das, was wir kritisieren oder missbilligen, unser eigener Schatten, wie der Tiefenpsychologe C.G. Jung einmal treffend formulierte. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das ist leicht gebetet und schwer gehandelt. Das weiß auch Jesus nur zu gut. Denn zum Zweiten, Jesus ist Mensch unter Menschen. Jesus von Nazareth, der Christus Gottes wurde, kennt die menschlichen Schwächen und Eigenschaften gut. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott, dem nichts Menschliches fremd ist. Unser Versagen ist bei ihm in guten Händen. Aber unsere am Kreuz vergebene Schuld ist gleichzeitig die Aufforderung zum Dienst. Denn zum Dritten, Dienst ist das Ziel der Gnade. Es ist nicht entscheidend, wie viel und wie stark wir glauben. Allerdings, wie im Witz am Anfang der Predigt, ist entscheidend, woran wir glauben und schließlich, wem wir dienen. Im Dienste der Mächte dieser Welt zu stehen, entscheidet nicht, wer in der himmlischen Welt eine bleibende Position findet. Der Glaube an Jesus ist die Lebensentscheidung, die über unser Leben hinaus, aber in dieses Leben hineinreicht, in den Dienst, dessen Grundlage die Gnade Gottes ist, aus der heraus wir beruhigt und in aller Unruhe auch die nächste Woche bestreiten können. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen im Sinne Jesu. Amen.